Ich war in Süddeutschland, in Karlsruhe, bei einer Firma, von der du vielleicht schon mal gehört hast. Ziemlich sicher sogar. Nämlich Daedalus.
Uwe Horstmann ist neuer Chef des Startups und Drohnenherstellers Stark Defense. Er ist selbst Reserveoffizier und Mitglied eines Risikokapitalfonds. Herzlichen Glückwunsch.
Das Unternehmen heißt Polaris. Polaris, was machen die oder was ist deren These? Die gibt es jetzt seit knapp 12 Jahren, gegründet von einem Luft- und Raumfahrtingenieur. Jedes Investment in Raketen ist damit obsolet.
Ist ein Mittwoch im Oktober 2025. Hier spricht die Schaltzentrale der Mobility Mavericks mit dem hervorragenden Michael Stumpe. Guten Morgen.
Ja, ich würde es nicht sagen, du bist ein bisschen zurückgeblieben, aber heute ist Donnerstag.
Oh, scheiße. Nee, heute ist nicht Donnerstag.
Doch, ganzen Tag abends mit Beleuchtung. Ja,
so. Warte mal. Das erklärt so vieles. Ja. Das erklärt wirklich einiges. Denn ich war heute Morgen schon so gestresst und dann habe ich gesagt, scheiße, ich kann das jetzt nicht, ich kann nicht kommen. Ich habe einen Podcast, woraufhin der zurückschrieb, aber wir haben noch schon gesprochen. Und ich habe gesagt, so, hä, das stimmt doch gar nicht, der Termin ist doch noch. Super, also ihr könnt dem Verfall live zuhören hier auf diesem Podcast. Ich habe natürlich vergessen. Gut.
Ja, aber ist doch perfekt. Dann so hast du quasi... ein Tag weniger in der Woche und hast bald schon Wochenende.
Ja, so diese Denke versuche ich ja wirklich auszumerzen. Ja, ich glaube, wir machen allzu viel Urlaub.
Ja.
Okay. Glaube ich schon. Aber sozusagen, das können wir nachher thematisieren in diesem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir die Zeit gefunden haben. Letzte Woche sind wir leider ausgefallen, aber diese Woche dafür umso besser aufgestellt. Ich habe dem Michel gestern einfach, das ist ein internes Thema, habe gesagt, hey, pass auf, Podcast, nehme ich ernst, ich schicke dir mal ein paar Themen, die mir so aufgefallen sind. Das waren ungefähr so 8 Themen und Michel schrieb zurück, ja, es klingt gut. Sag ich, hey, pass auf, ich glaube, das wird nicht ganz funktionieren mit diesen 8 Themen. Daraufhin kam nichts zurück, aber das soll uns nicht länger aufhalten. Was hast du die Woche gemacht ohne mich, die letzten 2 Wochen? Mal im Ernst, wie geht
also
das?
Also erstmal geweint, ja, jeden Tag. Ein bisschen. Ja. Hatte ich Tränen in den Augen.
Dafür meldest du dich wirklich auf, ich möchte das jetzt mal hier on air sagen, dafür meldest du dich auffallend wenig. Und ja, ich bin ein bisschen angefasst.
Ach, es tut mir leid. Ja, ich habe ja sozusagen neben hauptberuflich Podcast Co-Host zu sein. Nebenbei
jetzt
vielleicht.
Jetzt bin ich gespannt, was ist da noch wichtiger als das?
Ja. Zwei, drei andere Themen und die durchaus auch spannend sind und vielleicht können wir ja sozusagen im Rahmen dieses Podcasts demnächst auch mal eine freudige Nachricht verkünden.
Oh mein Gott.
Aber das...
Also ist noch zu früh?
Ist noch ein bisschen zu früh, aber ist nicht mehr ganz so weit weg. Die Weihnachten kommt dieses Jahr hoffentlich ein bisschen früher. Was habe ich sonst gemacht? Ich war in Süddeutschland. In Karlsruhe bei einer Firma, von der du vielleicht schon mal gehört hast, ziemlich sicher sogar, nämlich Daedalus. Für alle, die Daedalus nicht kennen, was die machen ist, die sind in meinen Augen führend im Bereich der Zerspanungstechnik und zwar im Bereich der Feinzerspanung für in der KI gesteuerten Feinzerspanung. Was heißt das? Wo in der Zuliefererbranche es sich erst lohnt, 100.000 plus Teile eines einzelnen Produktes herzustellen in einer Produktionsstraße, lohnt es sich bei denen schon 10 oder weniger Teile desselben Produkttyps herzustellen, was dazu führt, dass sie sehr viel schneller die Produktion umstellen können und dadurch flexibler auf wechselnde Bedarfe reagieren können. Bombenspannendes Thema, krasse Firma, wir haben uns alles im Detail angeschaut. Die Mitarbeiter laufen da mittlerweile mit Apple Watches rum. Also die Leute, die an so einer Fräse stehen, an so einer Metallfräse, die haben eine Apple Watch und da werden nicht nur deren Vitals, also deren Körpermetriken gemessen, sondern Sie kriegen auch ganz genau angezeigt, welchen Laufweg sie laufen müssen zur nächsten Maschine, um da die Teile auszutauschen und auf welche Knopf zu drücken, wie lange die Pausenzeiten dazwischen sind etc. Also das ist schon beeindruckend. Ich kann mich an meine Abi-Zeit erinnern, wo ich in Sommerferien immer 6 Wochen vor so einer Eisenfräse vorstand. Dabei zwischen den Pausen eine Packung Kippen geraucht habe, während ich dann darauf gewartet habe, die
Hast du Teile so viel geraucht?
Ja, keine Ahnung, wenn dann, du hast da teilweise Teile gehabt, die haben eine halbe Stunde gebraucht, bis sie fertig gefräst waren, ne? Und zwischenzeitlich hast du dir die Füße im Boden gestanden, ne? Das war schon, und hast nebenbei Lady, was war hier, Moulin Rouge mit gehört. 2002 oder so.
Geil.
Radio NDR 2 gehört, ja, genau. Ja, ja. Also das war richtig Malocher. Der einzige Ort, wo du nicht rauchen durftest, war in einer Schweißecke. Ja, da warst du wie Propangas. Ja.
Aber du hast sonst in der Halle vor dem Ding hast du geraucht? Vor der Fräse hast du geraucht?
Ja klar, ging alles noch. Du kannst überall rauchen. Du kannst sogar im Pausenraum rauchen. Also
wie gesagt, in Dingolfing, im BMW, Ersatzteillager und Werk und so weiter, angeschlossene Logistik, da hast du für die BMW-Mitarbeiter, gab es auch noch diesen, habe ich glaube schon mal erzählt, ne, gab es diesen Getränkeautomaten, da konntest du aber auch Bier ziehen. Das war total okay. Ja. Da hast du halt einfach ein Weißbier rausgezogen und dann hast du dir ein Weißbier gegeben um 11 Uhr, weil das ist ja, also ne, und eine Leberkässemmel, die unfassbar lecker war aus dem Automaten. Dann konntest du schon machen, aber du musstest nominal, also musstest eigentlich der BMW-Mitarbeiter sein. So, Punkt. Wir waren bei Daedalus. Also Daedalus macht Zerspannung. Fräsen ist das, würde man jetzt neudeutsch sagen. Also du nimmst irgendwie einen Teil und bringst das in die Form, die du eben brauchst. Ne? Du fräst halt die Sachen ab und Löcher rein und sonst irgendwas.
Genau. Ja.
Und die schaffen es eben, die Produktivität so hoch zu drehen durch AI und irgendwie Workforce-Management, dass du eben nicht riesige Stückzahlen brauchst, um das profitabel machen zu können, sondern durch die Flexibilität und die Auslastungsoptimierung und so weiter hinbekommst, dass du auch mit viel kleineren Stückzahlen das irgendwie profitabel oder sinnvoll produzieren kannst. Ist das so ein bisschen der Case?
Genau, ja, genau. Du kannst halt viel schneller die Bestückung, heißt das, der Maschinen, also der Fräsen tauschen und kannst dadurch sehr viel schneller auf wechselnde Bedarfe reagieren, kannst kleinere Stückzahl herstellen, weil die Einrüstungszeit nicht so hoch ist. Die Mitarbeiter müssen nicht umgeschult werden. Du kannst unterschiedliche Werkstoffe nutzen, also von Aluminium über Gusseisen hatten sie da bis hin zu Plastikkomponenten und kannst dadurch dich viel breiter aufstellen und hast dann quasi in der Produktion die Möglichkeit, nicht nur einem Sektor oder einem Kunden die Teile zu bauen und darauf alles auszurichten, sondern kannst dich viel breiter aufstellen. Das heißt, wenn mal einer wegfällt, so wie jetzt die Automobilbranche ein bisschen schwächelt, kannst du zum Beispiel in Richtung Rüstung die Teile bauen und hast dadurch eine viel bessere Reaktionszeit.
Bist du durch die Halle gelaufen da?
Jo.
Wie, also wenn man das sagen darf, ich weiß ja, Daedalus so ein bisschen, ich sag jetzt nicht hasch, aber ich sag mal so, die posten jetzt keine Live-Videos aus ihren Produktionshallen. Das habe ich schon auch mitbekommen, dass sie da versuchen, das zu schützen, wie sie das Layout ist und so weiter. Aber das, was du teilen kannst, wir sagen, also wir hatten das, ich meine, du hast Fabriken gebaut für Stellantis in den USA. Was ist da anders oder sagst du, nö, also siehst du auf den ersten Blick nicht, sondern nur die ganze Software, die hinten dran läuft, ist die Magic. Was war denn dein Eindruck?
Das hat den Hygienegrad eines Operationssaals da.
Okay.
Also, das war wirklich beeindruckend. Da lagen keine Späne rum. Das war alles picobello sauber. Du hast vor jeder Fräse hast du 4 Monitore, das ist also alles standardisiert, die die unterschiedlichen Sachen anzeigen, die Baupläne der Teile, dann in welchem Status der sich gerade befindet, welches Teil als nächstes dran kommt. Und die Maschinen sind alle standardisiert. Du kannst das umlegen auf viele andere, weniger digitalisierte Maschinen, aber da ist schon wirklich top-notch. Und die Leute, die da laufen, da ist keine Hektik, ja, da ist kein Stress. Die wissen ganz genau, was sie machen müssen. Du kannst mit wenig Leuten, also eine Person kann 10, 15 Maschinen bedienen. Das wäre in einer Fabrik ohne diese Technologie nicht vorstellbar. Ne? Da hast du vielleicht 2, 3 Maschinen, die du gleichzeitig bedienen kannst als eine Person. Das heißt, die Effizienz pro Mitarbeiter ist viel höher. Mhm. Und das ist auch genau das, was sie quasi mit ihrem Modell machen wollen. Nämlich, sie sehen einen absoluten Bedarf für qualifizierte Mitarbeiter, der einfach nicht mehr gedeckt wird. Und die sitzen ja in Baden-Württemberg, ne? Und Automobilzulieferer Land Nummer 1. Und da ist trotz aller Unkenrufen es immer noch so, dass der Bottleneck, also da, wo es am meisten hapert, sind die Leute und nicht die Aufträge und nicht die Maschinen. So, und das ist ein struktureller Wandel und Trend, der ganz klar sichtbar ist. Und als Teil dieser Reindustrialisierung oder gleichbleibende Industrialisierung ist Energie und halt die Assets, also die Hardware vor Ort ist eine wichtige Sache. Was aber selten besprochen wird, auch von mir muss ich sagen, ist, dass die Mitarbeiter einfach auch fehlen, die diese Maschinen bedienen. Ne? Und das ist schon interessant zu sehen.
Was hat dich am meisten überrascht, sozusagen, jetzt mal mit deiner also wie gesagt, nur das, was du da hier wirklich wohlfühlst zu teilen, was war, wo du sagst so, hey, ja, ich hatte ein Konzept, wenn ich da reingegangen bin, aber ich bin rausgekommen und das hat mich ehrlicherweise nachhaltig nochmal irgendwie überrascht oder das fand ich überrascht oder wie gut es war oder wie das lief.
Also was mich wirklich überrascht hat, ist wirklich die Breite des Produktportfolios, das sie da bedienen können, ja, weil ich kenne das von mir nur selber, dass du, wie gesagt, eine Halle baust und dann kannst du mehr Produkte hinzufügen oder mehr Einzelteile hinzufügen, indem du mehr Maschinen reinstellst, ja? Oder die Halle größer baust. Und was die halt wirklich machen, ist, dass sie mit dem bestehenden Maschinenpark wahnsinnig flexibel auf unterschiedliche Bedarfe reagieren können. Die haben da teilweise Kisten stehen gehabt, wo 10 Teile einfach nur gefräst wurden von einem Panzergetriebe zum Beispiel. Ja? Und das...
Dual-Use. Landmaschine. Dual-Use. Großer Pflug sozusagen, ne? Genau. Ich glaube, wenn ein Panzer durch ein Feld fährt, ist auch umgepflügt. Also von daher.
Ja, genau. Genau. Oder verdichtet, ja.
Verdichtet.
Ja, das war schon cool. Und auch der Digitalisierungsgrad. Also ich jetzt die Menschen an der Fräse, die hätte ich jetzt nicht gerade mit einer Apple Watch gesehen, muss ich sagen. Ohne das
der Betriebsrat auch nicht
bewerten zu wollen. Ja.
Ja. Hey, ich mache da immer Witze. Wir haben ja eine wirklich treue Hörerin, die Betriebsratschefin ist bei wirklich einem sehr, 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 sehr großen Unternehmen. Ich kann es nicht nennen, weil es einfach nicht wäre, aber sozusagen, um das auch klar zu sagen, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ich finde das geil, dass du die Effizienz steigern kannst, aber nicht alle sind immer good actor. Also mit so einer Apple Watch, ich meine, was hast du denn, wenn da einer irgendwie die Herzrate zu hoch geht oder du das Gefühl, der kann nicht mehr schnell genug laufen, schmeißt du den dann raus? Also let's see. Aber das Problem werden wir vielleicht gar nicht haben, weil wir viel zu wenig Leute haben, die arbeiten sowieso. Also sozusagen, das ist gar nicht mehr das große Problem. Mit der Apple Watch finde ich auch überraschend, ehrlicherweise. Das wäre echt mal spannend. Also A, wie das mit der, wie man das teilt mit der Belegschaft, was man da macht, was man da rauszieht und was man da optimiert bekommt. Also und was man einfach raussehen kann. Das ist schon spannend. Ich meine, am Ende in einem normalen Logistikzentrum, sage ich jetzt mal, siehst du auch, wo die Stapler langfahren. Und wenn halt einer immer quasi die längsten Wege fährt und immer zweimal ums Hochregallager noch eine Kurve macht, ich meine, hast du Spezialisten und denkst so, ey, alle anderen brauchen 8 Minuten, du brauchst 29. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil du immer von dem ersten Regal ans letzte und dann wieder ans erste fährst, anstatt ne, solche Sachen. Also wir müssen einfach Produktivität steigern, weil wir wollen ja auch immer alle, also wir müssen auch mehr Geld verdienen und das geht eben in unseren Breitengraden. Dadurch, dass wir die Produktivität hochschieben. Insofern ist das natürlich
Aber das ist nicht Produktivitätssteigerung durch Überwachung. Das ist nicht mein Eindruck gewesen, ne? Sondern es ist wirklich Produktivitätssteigerung durch Effizienzsteigerung. Ja?
Also total, aber du kannst es für beides halt nutzen, meine ich. Also ich glaube, man muss ehrlich sein, es wird auch Leute geben, die dann sagen, ey, du lahme Sau, Verzeihung, du lahmer Typ, lahme Frau, wie auch immer. Jetzt habe ich gerülpst und geflucht auf einmal. Ich habe einfach so einen Du hast mich so fucking gestresst heute Morgen. Ich hätte 3 Minuten noch gebraucht. Ich hätte auch noch was getrunken. Und jetzt ist alles hier, geht alles verschütt. So, sage ich jetzt mal, wie es ist.
Ja, trink doch gerade was.
Ja, also
ich habe überhaupt nicht gestresst.
Trink mal einen Schluck. Ich wünschte ja, Leute könnten unseren WhatsApp-Chat manchmal sehen. Da wird nämlich die Rollenverteilung, dass du der Gute und Intelligente bist und ich der Laute, Nicht-Intelligente, würdest du dich sofort umkehren. Würden alle Leute Mitleid mit mir haben.
Hm? Wieso beleidige ich die ganze Zeit? Oder was, auf WhatsApp?
Nein, nee, überhaupt nicht. Nee, Quatsch. okay, geil. Also das verstehe ich. Und die Effizienzgewinne, ja nochmal, wir müssen da wieder hinkommen, dass das auch irgendwie allen klar ist, wenn du das schaffst, dass alle davon letztlich profitieren. Und das geht ganz gut, dass da Regelwerk drumherum gibt. Also nicht Raubtierkapitalismus, aber wir sind so weit von Raubtierkapitalismus weg, dass wir wirklich, also wir müssen ein bisschen was machen. Insofern Daedalus, hoffentlich ein European Champion. Also ich meine, es gibt ja so ein, zwei Konkurrenzveranstaltungen in den USA. Also ich hätte jetzt mal gesagt, Horizon wäre mir eingefallen. Hadrian. Es gibt noch zwei, drei andere, die es natürlich dann auch versucht haben. Also so eine Mischung aus hochautomatisiert, / AI, Production Enabled Facility. Und da ist immer der KPI, wie du es gesagt hast, ne? Sagt man immer so sozusagen, der Revenue per Square Foot oder per Square Meter ist eben, sag jetzt mal, doppelt so hoch oder wie auch immer. Und das, also jetzt mal wie im Grocery Store sozusagen wird das gemessen. Also wenn eine Fabrik eben pro Quadratmeter mehr Umsatz macht, dann ist es auch profitabler und die kriegen das auch hin über, wie du gesagt hast eigentlich, das ist der Case immer, dass sie sagen, hey, die Umrüstzeiten sind so viel kürzer, die Planung ist so viel besser und da scheint so viel Fett drin gewesen zu sein, dass das eben geht. Also ich finde das erstaunlich, ehrlich gesagt, aber hier der Erfolg von den Daedalus der Welt scheint ihr recht zu geben. Also echt cool.
Das Team ist auch geil und die nehmen gerade oder machen gerade eine Finanzierungsrunde, falls sie mal Interesse haben.
Habe ich, genau. Wir schicken den, diese Folge ist auch gesponsert von Daedalus. Werbeblock Ende. Wir verlinken nee, die mal. Das ist mal hören, wie gut du über die redest, wenn du die besuchst.
Wir machen das gut.
Ich weiß aber noch, du hast mich angerufen nach dem Visit und du klangst, du warst ganz beseelt. Also sozusagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber über eine sagte, hey, pass auf. Also die Annahme, also da, die ist felsenfest jetzt bei mir, da kann Zug drüber fahren. Daran habe ich das ganze Wochenende drüber gelacht, sagte, okay, also wenn der Stumpe sagt, er kann Zug drüber fahren, dann scheint das irgendwie sinnvoll zu sein. Also jetzt nicht in Bezug auf Daedalus selber, sondern auf Sachen, die man sozusagen machen kann und was der Markt brauche und solche Themen. Ich glaube, darauf hat es sich bezogen. Fand ich auf jeden Fall sehr gut.
Ja, und das andere war, in dem Kontext vielleicht fand ich ganz spannend, als Neuigkeiten entfernt Mobilität ist, dass, ich glaube, gestern bekannt gegeben wurde, dass Quantum das Produktionswerk von Lilium übernimmt.
Jawohl, habe ich gesehen.
Die 6000 Quadratmeter. Finde ich gut, ja. Will jetzt nicht sagen Resteverwertung, aber das passt, glaube ich, gut in den Zeitgeist rein, ne? Das,
also wir müssen alle...
In der Nähe da das Werk und die breiten sich da schön aus in Bayern.
Müssen einfach, glaube ich, alle hoffen und Daumen drücken, dass Quantum wirklich zu einem, wie man sagt, Prime wird, also sozusagen zu einem der Zulieferer, direkt Lieferant sozusagen an die Bundeswehr, also ein Großlieferant von mehr als nur einem System. Also die haben mehr als ein System, aber ich glaube, man weiß, was man meint, ne? Also sozusagen Richtung dann Anduril oder andere, weil das natürlich für das ganze Ökosystem da unten, die ziehen natürlich, also A, machen die gerade relativ viel M&A, diese ganzen, also ich sage jetzt mal Drohnen-Startups mit Capabilities, Sensorik, Perception, irgendwelche Software-Themen, die sie haben, Radio Frequency und solche, ne? Da kaufen sie kleinere Startups dazu, das ist schon mal gut, ehrlicherweise, wenn es ein Exit gibt, dann gibt es auch Leute, die wieder in Startups investieren mit Angel-Geld. Aber ich glaube, also so, dass Quantum echt die Chance hat, da ein ganzes Ökosystem nach oben zu ziehen. Und das ist schon, also das ist schon eine richtige Leistung.
Weißt du, was die da bauen?
Echt, ist eine richtige Leistung. Ich habe keine Ahnung, was die da bauen. Ich nehme mal an, Drohnen.
Weil die haben die haben ja einen Flugzeugbauer gekauft auch, ja, ne?
Haben sie auch gemacht, ja.
So, das heißt, also die wollen einen unbemannten Kampfjet, der quasi mit dem Eurofighter mitfliegt, bauen.
Wie in Anduril, genau. Sozusagen, dass du sagst, ja, du hast ein Hauptkampfsystem und dann hast du zwei, drei unbemannte Flugdrohnen, die sozusagen wie so die Putzerfische um den Hai. Ja, oder? Ich glaube, so kann man sich ja vorstellen. Also als Schwarm mit dir mitfliegen, aber der Pilot hat... dann noch kann das mit steuern. Dann hast du halt vielleicht welche, die irgendwie aufpassen, dass du nicht angegriffen wirst oder andere Drohnen abwehren und andere kannst du vielleicht vorschicken, um Ziele aktiv zu bekämpfen. Das war mein Verständnis. Dass sie das da drin bauen, ich habe keine Ahnung. Ich bin Dual-Use-Defense-Drohnen, interessiert mich persönlich, aber kann ich jetzt mit In-Charge leider nicht rein investieren. Beziehungsweise da ist jetzt auch der Drops insofern gelutscht, Das ist jetzt schwierig. Da sind wir jetzt sehr, sehr, sehr zu spät zur Party. Da hat hier Project A und Uwe Hossmann, da lagen sie schon deutlich richtiger vor. Keine Ahnung, 5 Jahren, 6 Jahren.
Ja, die gibt es ja schon lange, ne? Also locker, easy 10 Jahre, ne?
Also ich glaube, da verrate ich, glaube, das ist jetzt nicht aus dem, das ist jetzt gar nicht eher eine Rück, aber ich habe, also ich rede ja immer ab und zu mit Leuten, einfach weil ich ja selber als VC was lernen will und nachher weiß, das ist ein neuer Job. Und dann habe ich so ein bisschen gehadert mit, ich sage, hey, weißt du, es gibt, VC-Welt ist ja immer so ein bisschen, wenn alle Leute schon mal einen Deal gesehen haben, keiner hat den gemacht, dann denkst du, dann nimmt man das erstmal als Negativzeichen. Und ich glaube, dass das ganz oft so ist und das darauf hinweist, dass man vielleicht manche Sachen, weil man es vielleicht gerade noch gut findet, aber du hast irgendwas noch nicht verstanden. Andere, also wenn 10 Leute drauf gucken und sagen, das finde ich irgendwie nicht richtig, dann sollte man genauer, ja, und man selber denkt, das ist richtig, dann sollte man sehr, sehr, sehr genau versuchen zu verstehen, ob du nicht irgendwas vergessen hast. So, und bei Quantum, ich meine, die haben angefangen, ganz klassisch, zivil und haben irgendwie Felder überwacht, ne? Wollten über Agrarflächen fliegen und dann sagen, hey, da gab es einen Sturmschaden oder die Bewässerung, also je nachdem, was für ein Sensor halt drauf gepackt wurde. Und der Deal, wenn ich das jetzt, also ich glaube, das kann man wirklich sagen, der Deal lag, kann man auf jeden Fall sagen, jetzt ist ja ein Homerun für Project A, der lag bei allen Leuten schon 2 Mal oder sowas, ne? Also das ist jetzt der Florian Seible, glaube ich, ist da schon relativ mit seinem ihm eigenen Werbe sozusagen durch den Markt gegangen, also aber kein wenig Resonanz. Und dann beim 2. Mal oder so, oder vielleicht sogar beim 3. bei Project A, haben dann irgendwann gesagt, jetzt komm, irgendwie, ne, diese Drohnenthese, die gab es so seit 2012, 13, 14, 15, also Excel hat da ein paar Sachen gemacht, in den USA gab es natürlich 1, 2, also es gab schon irgendwie so einen Markt dafür, nur in Europa noch nicht, und dann, glaube ich, der Anton Weitz und der Hugo Horstmann haben dann einfach gesagt, pass auf, das könnte halt wirklich was werden. Ich glaube, die werden auch so ehrlich zu sagen, dass es jetzt so ein unfassbarer Homerun ist, das konnte niemand an, aber den Mut zu haben, Contrarian da zu sein und sagen, hey, alle sagen irgendwie nein und warum soll man Felder überwachen und was soll man, will man eben mit Drohnen? Beeindruckend. Also insofern, genau, die waren schon lange unterwegs. ist jetzt nicht dieses klassische AI-Startup, 10 Millionen Umsatz in den ersten 8 Monaten. Das war es nicht ganz.
Ja, und das ist dann wieder so eine, weil die auch dann erst jetzt vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor 1, 2 Jahren in der Öffentlichkeit präsent geworden, ja, sind. Das ist halt kein Erfolg über Nacht bei ganz vielen großen Sachen, ne?
Vor allen Dingen nicht bei Hardware, ne? Und vor allen Dingen nicht bei Deep Tech Hardware. Das dauert einfach sehr viel länger. Gibt es einen guten Artikel dazu, dass trotzdem die Returns hinten raus vergleichbar, wenn nicht besser sind? Und auch die Zeitschiene gar nicht so anders ist. Also Zeitschiene im Sinne von, wir VCs wollen ja eigentlich innerhalb von 10 Jahren, dass es dann Exit gibt. Wenn das aber schon so langsam anläuft, dann hat man immer die Sorge, dass es nicht funktioniert. Aber du hast halt sehr viel Research und Produktphase am Anfang und dann kann es schon mal sein, dass du 3, 4 Jahre irgendwas forschst und machst und dann hinten raus, wenn es aber dann steht, bist du dann schneller. Wohingegen natürlich so ein SaaS, so ein normales Software-Tool, kannst du ja sofort skalieren. Also hast du quasi, siehst du das Wachstum, die Trajectory sofort. Gibt es von Apex Partners einen guten LinkedIn-Artikel dazu, wo sie es einfach mal die Zahlen verglichen haben und sagen, hey, Deep Tech dauert am Anfang nur länger, aber hinten raus ist weder der Return schlechter, noch bist du sehr viel länger investiert im Durchschnitt bis zu einem Exit. Fand ich ganz interessant.
Ja. Ich habe noch ein geiles Luftfahrtthema, weil wir da gerade sind, wenn du Lust hast.
Ich habe total Lust. Du weißt ja, Fliegen ist eine meiner Leidenschaften, seit ich dich kenne.
Okay. Ja. Und zwar, es gibt ein Unternehmen aus Bremen, das heißt, das hat eine ähnliche Geschichte wie Quantum, nur in andere Richtung. Und zwar, das Unternehmen heißt Polaris. Polaris, was machen die oder was ist deren These? Die gibt es jetzt seit knapp 12 Jahren, gegründet von einem Luft- und Raumfahrtingenieur von damals noch ESA. Polaris hat quasi ein Flugzeug entwickelt, einfach gesprochen, das es schafft, bis in die Erdumlaufbahn zu kommen. Das heißt, es fliegt mit einem normalen Strahltriebwerk, also einem Düsentriebwerk für einen Laien bis auf 30 Kilometer Höhe und zündet dann Raketentriebwerke und schafft es dann bis auf 100 Kilometer Höhe oder höher. Das kann ganz normal von konventionellen Startbahnen, also von Flughäfen, abheben und da auch wieder landen. Und die vor letzte Woche gab es den ersten Testflug mit einem Prototypen, der nicht bemannt war, der ungefähr 1:3, also ein Drittel der Größe von dem final größenmäßig anvisierten Flugzeuges sein wird. Und da wurden die Triebwerkskomponenten getestet, also einmal das Strahltriebwerk und dann das Raketentriebwerk. Und man ist bis auf, ich glaube, 30, 35 Kilometer Höhe gekommen. und hat damit die These zumindest theoretisch bestätigt. Und jetzt soll auf Basis dessen soll ein 1:1 Modell gebaut werden als Prototyp und damit in 2 Jahren das erste Mal ein konventionell gestartetes Flugzeug in der Geschichte der Menschheit auf einer normalen Flughafenstartbahn starten und damit in die Erdumlaufbahn fliegen. Kurz darauf hat Pistorius, unser Verteidigungsminister, bekannt gegeben, dass knapp 35 Milliarden Euro in Luft- und Raumfahrt investiert werden sollen in den nächsten 4 Jahren. Und Polaris wird exponentiell an diesem Topf partizipieren, weil für die Bundeswehr das aufgrund der Lage von Deutschland weit weg vom Äquator, also es ist schwierig aus Deutschland Raketen zu starten, den Zugang zum Weltraum, also zum Low Earth Orbit nennt sich das, LEO, ermöglicht. Und das wäre ein absoluter Game Changer und würde Deutschland unter die Top 3 der Raumfahrtnationen weltweit bringen. Also das hat mich wirklich total begeistert, das Thema.
Hör ich zum ersten Mal, shame on me, ja. Das ist mega geil. Wie sind die finanziert? Also weiß man, wer ist der Shareholder? Oder du wahrscheinlich jemand, warte, sag's nicht, jemand aus Osnabrück. Gib's mir zu.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die machen jetzt auch gerade eine Finanzierungsrunde. Also schöne Grüße an deine Kollegen in Hamburg. Würde ich mir mal anschauen.
Ja, kennst du jemanden persönlich bei Polaris?
Den Geschäftsführer kenne ich.
Ja, super, machst mal eine Intro. Sagst du hast einen Co-Host, der sich das gerne, ohne Scheiß, das würde mir wirklich gerne anhören. Ich meine, das hört sich danach an, dass der Drops gelutscht ist, sowohl von der Bewertung als auch sozusagen von allen anderen Themen, aber ich fände es mega geil.
Also die Story von ihm ist halt auch so mega geil, weil der hat 8 Jahre lang am Existenzminimum wirklich das Ganze entwickelt. Der hat das aus reiner Überzeugung gemacht, wirklich. Der hat von der Hand in den Mund gelebt, hat davon gelebt, dass Universitäten und Forschungsfonds, staatliche Forschungsfonds, ihnen das Geld gegeben haben in der Grundlagenforschung. Das war wirklich, der war 8 Jahre lang, war der zu zweit oder zu dritt im Team und hat das Ding wirklich eigenständig entwickelt, konzeptionell vorangebracht und selber per Hand die Prototypen gebaut. Der Typ ist der absolute Wahnsinn. Und hat dann die erste Finanzierungsrunde vor ungefähr 2 Jahren gekriegt. Und dann ist das Team ein bisschen gewachsen. Das sind aber jetzt aktuell gerade noch nicht mehr als, soweit ich weiß, 60 Leute. Also es ist noch klein. Und das ist absolut beeindruckend. Und in dem Kontext, weißt du, ob du dich an das Foto erinnerst mit Markus Söder, dem Bremer Bürgermeister. Und ich glaube, es war noch ein Dritter mit bei.
Und irgendwas zu essen in der Hand wahrscheinlich, aber ja.
Burger im Zweifelsfall. Genau. Und diese drei Herren haben sich aber, es gab eine Ausschreibung für den Weltraumstandort in Deutschland und das ist noch nicht entschieden, aber Bremen ist ganz weit vorne. In Bremen gibt es auch ein Unternehmen, das nennt sich OHB.
OHB, genau.
OHB ist Weltmarktführer bei der Entwicklung und Produktion von Satelliten.
Vor allen Dingen Bau, ne? Also sozusagen, die sind ziemlich gut in
Bau. Die machen wirklich Hardware, vor allen Dingen die ganze Optik da. Also weltraumtechnisch kämpfen München und Bremen in Deutschland jetzt gerade um die Deutungshoheit des Hauptstandortes. Das ist wirklich beeindruckend und total spannend. Und dieses, wie gesagt, dieses Polaris, wer das noch nicht gehört hat, geht mal auf deren Website, das ist polaris-raumflugzeuge.de. Und das ist wirklich an... Wen dieses Thema begeistert, man merkt vielleicht auch bei mir, das ist wirklich Wahnsinn.
Das ist, du kriegst sofort Milcheinschuss, wenn du solche Sachen, das ist ja unfassbar geil. Ja. Also jeder, der Star Wars mag, sollte sich das auch angucken. Das ist ja unfassbar geil. Ich weiß nicht, ob das ein geiles Business ist, aber sozusagen, das finde ich schon, mein Gott. Oh, Polaris in Numbers, Oktober 25, 66 Team-Members, 12,4 Millionen Euro raised. So, 12 Millionen in Customer Contracts, 7 Scaled Demonstrators, 200 Test Flights conducted, 49 Linear Aero Spike Hotfire Tests. Was auch immer das ist, aber ich will es auch haben.
Der Aero Spike ist was ich eben als Raketentriebwerk bezeichnete, das es quasi ermöglicht, dass du ein konventionelles Triebwerk, einfach indem du die Turbine ein bisschen mechanisch veränderst, dann in Raketentriebwerk umwandelst. Und das ist der absolute Wahnsinn. Dieses Hot Spike und dieses Hot Spike Triebwerk ist das, worauf das Patent läuft. Und das ist der absolute Game Changer. Das kannst du theoretisch unter alles drunter spannen. Thema Kühlschrank auf 500 Stundenkilometer beschleunigen. Deine Vespa, ja.
Muss man nur den Rahmen verstärken, weil der reißt ab. Also ab 40 PS hat so eine Vespa Probleme mit der Festigkeit des Rahmens. Habe ich mir sagen lassen. 40 PS kriegst du ehrlicherweise auch nicht hin. Nicht mit einer 200er Motor drin oder 220, aber sozusagen 33, 34, 35 PS, das kriegst du schon hin. Aber dann wird's, dann musst du querstreben und so reinbauen, weil dann fährt dein Vorderrad ohne das Hinterrad irgendwann und so.
Weißt du das von einem Freund? Oder?
Das habe ich von einem Freund gehört. Liebe Grüße gehen raus an meinen besten Kindergartenfreund Enzo, der wirklich das goldene Händchen hat mit dem Dremel, wenn es darum geht, die Auslässe von einem Polini-Zylinder auf einem oder Malossi auf einem 200er Motorblock von der Vespa rauszufräsen, damit die Überströme eben perfekt laufen. Also der Typ, da schicken Leute Motoren früher hin, der hat die nur ausgefräst und haben die dann wieder zurückgeschickt, so Vespa-Gussmotoren. Und wenn du da einen Fehler machst, hast du ein Loch drin und dann, weil das zu dünn ist, die Wand wird halt so dünn. Genau, also ja, ich habe gehört, das geht. Man kann da Vespas.
Bei dem Namen musst du aber auch was mit Autos oder Motoren machen.
Wenn du den sehen würdest, der heißt ja. Enzo, der sieht aus wie Bud Spencer. Also das ist wirklich so spektakulär.
Ja.
Und rettet Leben tatsächlich, ist Berufsfeuerwehrmann. Also stabiler Typ.
Das ist schon sehr sexy alles.
Nächstes Mal, wenn wir zu Oruç gehen in Köln und Döner essen, rufen wir den an und dann kommt er mit. Weil der hat, der hat auf jeden Fall gute Geschichten parat, was Vespa angeht. Also geil. Also Polaris, okay, super. Ich bin ja immer so ein bisschen neidisch. Du hast immer geilere Themen, wenn wir hier reden, aber das ist echt super.
Stimmt ja gar nicht.
Doch, also, das stimmt total. Und ich finde das so geil. Ich möchte auch einen Linear Aero Spike Hotfire Test machen. Ich möchte das einfach haben. Ich möchte auch Abzeichen bekommen.
Vor allem, das ist in Deutschland. Also, das Ding startet, also ich, nochmal, ja, ich weiß gar nicht, ich kann das nicht overstretchen. Das startet auf einer normalen Startbahn, fliegt auf 30 Kilometer Höhe und zündet dann dieses Triebwerk, um auf 100 Kilometer Höhe zu kommen. Das heißt, es werden keine Raketen mehr notwendig sein, um in die Erdumlaufbahn zu kommen. Das wird das komplette Game verändern. Jedes Investment in Raketen ist damit obsolet. Ja? Das ist der absolute Wahnsinn, wenn das funktionieren soll.
Kannst du den jetzt eigentlich live reinwählen in diesen Podcast, dass wir jetzt mit dem reden können? Ich finde das ehrlicherweise. Du kannst mir eine Voice schicken. Oh, jetzt sozusagen aus dem Podcast rausgehen. Hey, pass auf, hier gibt es den Michael Schritzenmeier, der möchte unbedingt, Sekunde, ich habe den Namen vergessen, einen Linear Aerospike Hotfire Test machen oder sehen.
Wenn du den bezahlst, also eine so eine Zündung, ja, die kostet auch, locker sechsstellig, ne?
Ja, locker sechsstellig ist natürlich jetzt, muss man sagen, du spielst darauf an, dass ich ein sehr wohlhabender Mobility-Investor bin.
Genau.
Not. das interessiert mich wirklich sehr. Richtig cool. Ich habe auch ein Thema mitgebracht. Mehrere sogar. Okay. Aber jetzt erstmal, jetzt habe ich im Vorlauf, diese Press Release ist immer noch nicht draußen. Deswegen kann ich irgendwie den Firmennamen nicht sagen. Das ist aber auch völlig irrelevant. Ich wollte dir erzählen, was wir für ein Investment gemacht haben.
Erzähl mal.
Und zwar haben wir ein Forscherteam Uni Princeton kennengelernt, die letzten 7, 8, 9, 10 Jahre PhDs und so weiter geschrieben haben, zu einer Sache, die nennt sich Metasurfaces. Das ist sozusagen der generische Begriff. Also man versucht, es geht um optische Wahrnehmung. Also du versuchst, bis jetzt basiert, also dein iPhone hat hinten dran so Hubbel, weil die du brichst das Licht über Linsen, über physische, über eben konkave oder konvexe Linsen etc., um dann ein Bild zu generieren in der entsprechenden Auflösung. Und du hast natürlich, und je mehr Spektrum, also ne, du hast RGB, Rot, Grün, Gelb. Du RGB, was wir sehen können, hast du natürlich auch irgendwie Infrarot und irgendwie andere Spektren, die du nicht sehen kannst. Und wenn du das sichtbar, Rot, Grün, Gelb, ja genau. Wenn du das sichtbar machen willst, musst du ungefähr dir eine Kamera vorstellen, die so die Größe von deinem Unterarm hat, mal mindestens. Eigentlich ein bisschen mehr, die so fast einen Meter groß ist, irgendwie 20, 30, 40.000 Dollar kostet. So. Das sind nicht die einzigen, aber unserer Meinung, also es gibt nicht so viele, die daran forschen, aber es gab schon immer die Überlegung, dass du eigentlich quasi wie eine Folie produzierst, die auch in so einer Fab produziert wird, also sozusagen, das ist quasi wie so Silikonchips gezogen werden, dass du sozusagen eine einfache Oberfläche schaffst, die aber so strukturiert ist, dass sie das Licht in alle diese Spektren oder in sehr viel mehr Spektren brechen kann als Linsen, als zumindest auf dem gleichen Raum sozusagen die Linsen, die du zur Verfügung hast. Das heißt, grob gesagt, und dahinter ist dann ein Mikrochip mit AI, aber die Magic ist in diesem Metasurface drin. Und damit kriegst du am Ende, wirst du Linsen produziert bekommen. Also der Prototyp war jetzt so groß, sag ich mal, 2x2 cm. Das Ziel ist, das wird kleiner sein als, als deine Fingerkuppe vom kleinen Finger. Das heißt, du kannst volles Spektrum sichtbar machen mit einer Kamera, die so groß ist wie dein kleiner, wie die Fingerkuppe deines kleinen Fingers. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du alle feuchten Träume von Apple werden wahr für die Designteams, wenn du nicht mehr diese drei Bömmel da hinten dran hast, weil das findet keiner geil. Ja, ist ja so. Aber im Automotive-Bereich, im Drohnenbereich, überall, also du hast eine super geringe Energy Consumption, weil eben die ganze Arbeit wird von diesem Metasurface gemacht. Du brauchst nicht mehr so viel Compute, um aus diesen Lichtstrahlen, die da durchkommen, dann eben entsprechende Bilder zu generieren, die sichtbar zu machen oder Daten daraus zu generieren, die dann für menschliches Auge dann sichtbar gemacht werden können. Und du kannst das eben on the edge, ne? Du kannst es im Device vorne dran machen. Und du wirst immer mehr im Automotive-Bereich musst du irgendwie bei Dämmerung und Nacht und bei Nebel und wie auch immer immer bessere Fußgängererkennung haben müssen. Ab, ich glaube, 2028 ist es verpflichtend in den USA und in Europa. Du hast natürlich beim ganzen Thema Drohnen, du hast quasi ein Moskitoauge. Du kannst eben ganz viele, also für Hautkrebserkennung oder insgesamt Skincare, du kannst also Apps entwickeln, wo du dein Gesicht filmst. Ja, und dann kannst du sehen, wo hast du den Sonnencreme verteilt und wo nicht und wo hast du Ansätze von weißen Hautkrebs. Das sind ja Sachen, die du nicht sehen kannst. Und da brauchst du ja diese speziellen Lampen und spezielle Kameras, die eben deine Haut abfilmt. Das sind aber 20.000, 30.000 Dollar Kameras. Die Kamera wird einen Bruchteil davon kosten. Und da haben wir rein investiert. Und das ist wirklich Deep Tech. Das ist ein super Team. Der Professor, der das sozusagen gemacht hat, der hat schon mal eine große LiDAR-Firma oder eine große Perception-Firma an Torque verkauft, an Mercedes.
Eine Uni-Ausgründung sozusagen?
Eine Uni-Ausgründung, genau. Und da kann man mal sehen, sozusagen.
Kannst du sagen, von welcher Uni schon?
Princeton, habe ich vorhin gesagt. Von Princeton.
Also so, ja. Okay.
Und da haben wir jetzt dran gebastelt. Das ist ein Seed-Deal, also das erste Mal, dass wir wirklich relativ früh reingehen. Also die kommen jetzt gerade aus der Uni. Die Uni gibt dir dann die Rechte an dem, was da geforscht wurde. Und das ist halt total erprobt da in den USA, nicht so wie in Deutschland, sondern ist total klar, die kriegen einen Revenue Share, die kriegen irgendwie 2,5% an der Firma, dass sie so auch am Equity beteiligt sind. Und du musst das auch nutzen, das Patent. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt einfach meine Firma und krieg Exklusivität und mach nichts damit. Du musst halt irgendwie zeigen, dass du Prototypen innerhalb von 12 Monaten erstellst und so weiter, dass du es eben auch nutzt, was ja irgendwie sinnvoll ist, dass du es nicht da drauf sitzt, sondern die Innovation soll ja in den Markt. Und das ist natürlich, also gibt es wirklich auf der Welt, sagen wir mal, 5 Teams, die daran forschen. Eins davon ist das. In Harvard gibt es noch ein sehr, sehr gutes Team, die auch sowas Ähnliches macht. Aber der Markt ist natürlich gigantisch groß. Die Welt wird immer mehr kamerabasiert werden. Und da ist der Kostenfaktor riesig. Plus du hast natürlich eine Menge Anwendungsfälle, wo du eben Multispektralkameras brauchst. Also blödes Beispiel, also Hautkrebs habe ich gerade gesagt, oder Hauterkennung, aber zum Beispiel auch Müll sortieren. Du kannst halt verschiedenes Plastik, strahlt verschieden ab. Das kannst du mit einer richtigen Kamera eben, ne? Das eine ist Polyethylen und das andere ist das. Das heißt, so ein Sorting kannst du viel besser machen. Gibt's ja heute schon. Da hängt halt nur eine 20.000 Euro Kamera drüber. Wenn die jetzt nur noch 2.000 kostet, kannst du dir vorstellen. Also es mangelt nicht an Nachfrage, sondern es ist einfach nur nicht profitabel in vielen Bereichen. Wenn das jetzt aber so billig wird, wird das nach vorne gehen. Und wenn du natürlich Consumer Electronics, die ganzen Wearables, also die Glasses, die dann vielleicht kommen und die Handykameras, die wir haben, das sind natürlich gigantisch große Märkte. Klammer auf, da ist die Marge natürlich auch, also Apple weiß auch, wie man sowas verhandelt, aber let's see, also da brauchen wir noch ein paar Jahre, bis wir an Apple liefern. Aber das ist eine Thematik, die uns echt begeistert hat und wo wir auch echt vom Team überzeugt sind. Also da haben wir Glück gehabt, weil Perception und Kamera ist natürlich was im VW-Konzern findest du eine Menge PhDs, die sich damit auskennen und irgendwie so, nee. Und haben wir drei verschiedene, also einen Experten in China, einen Experten in Deutschland und einen Experten in San Francisco gehabt tatsächlich. Und alle drei unabhängig voneinander haben gesagt, das ist wirklich, also hätten wir nicht gedacht, dass es geht. Das war die Antwort, aber das ist wirklich groundbreaking. Insofern sind wir da echt happy. Ne, das dauert noch 10 Jahre, bis wir wissen, ob das wirklich was ist. Aber vom Team und vom Marktgröße, von der Technologie, von der IP finden wir das schon wirklich sehr, sehr gut.
Und wieso glaubst du, dass es noch 10 Jahre dauert? Weil das,
du hast erstmal jetzt einen Prototyp, sozusagen. Jetzt muss man erstmal gucken. Ja. Du musst jetzt, es gibt einen anderen strategischen Investor, der mit reingegangen ist. Die können das produzieren. Das heißt, du hast deine Fab sozusagen im Cap-Table drin. Was echt wichtig ist, weil es echt nicht banal ist, offensichtlich es sind jetzt nicht Nanometer-Chips, die bauen, aber nichtsdestotrotz, das ist irgendwie, das ist trotzdem nicht trivial. Du musst das also erstmal produziert bekommen. Ein paar tausend Stück. Und dann musst du natürlich deine Märkte auch dafür erschließen. Also sozusagen musst du das Development machen und musst das skalieren. Du wirst jetzt morgen, also ich weiß nicht, ob Apple auch der letzte Case ist. Also vielleicht ist es wirklich viel besser, sich auf Defense und Automotive zu konzentrieren, weil da einfach wahrscheinlich bessere Margen zu verdienen sind. Aber du musst das jetzt erstmal skalieren. Das sind First-Time-Founder, die sind super gut, aber echt jung. Vielleicht dauert es nur 8 Jahre, aber das wird jetzt schon ein bisschen brauchen. Wir müssen jetzt erstmal die Prototypen, einen Prototypen haben sie gehabt jetzt. Also tatsächlich mal, und das hat geklappt und das funktioniert. Daraus musst du jetzt erstmal 1000 machen, das ist auch nicht so leicht. Und dann musst du aus 1000 eben idealerweise ein paar Millionen irgendwann machen. Aber nicht selber, sondern du lizenzierst das dann raus. Also sozusagen, das gibst du ja dann einfach raus, die IP. Und dann können Leute dann ihre eigenen Meta-Surface-Superkameras bauen.
Mega interessant, ja.
Das ist echt spannend. Also wirklich, also beeindruckend, wirklich beeindruckend. Die Typen sind natürlich rasend schlau. Also sozusagen ja. Die Gespräche mit denen, das ist fast schwieriger als der Podcast mit dir. Also ich hab das PM-Magazin habe ich natürlich ein paar Mal gelesen davor und habe irgendwie geguckt, was steht da drin. Wie funktioniert eine Linse? Ja. Das hat die jetzt aber überschaubar beeindruckt.
Du verarschst mich hier vor
überhaupt
der
nicht.
Vor der
Alter, das ist ehrlicherweise, ich bin immer, gar nicht. Ich schicke dir das Feedback doch immer weiter, wie super der Michel ist, wirklich, das ist nicht gelogen. Ich kriege immer vor allen Dingen meiner Familie, aber auch anderen
vielen
Freunden.
Dank, vielen Dank, vielen Dank.
Meine Freundin Giovanna aus der Schweiz auch immer sagt, die findet auch immer, dass du super bist. Insofern. Nee, das hat uns echt begeistert. Im Zuge dessen, kleines Bonmot, man denkt ja dann immer so, okay, Meta-Surfaces, okay, das macht irgendwie Sinn. Ja. Einer der VCs, der drin ist, komplett gefunden von Bill Gates übrigens, ja. Die machen nur Investments in Meta-Surfaces.
Wow. Wow.
Das ist jetzt kein 2-Milliarden-Fonds, ich habe jetzt, aber der ist, also die haben schon irgendwie 10 oder 15 Investments gemacht, sozusagen in der Ticketgröße, keine Ahnung, 500.000 oder 1 Million. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so Business, da denke ich mir so, es gibt doch in dieser Investmentwelt nichts, was es nicht gibt. Die Leute, und die sind super, das sind Physiker und also wirklich Deep-Tech-Typen, die machen aber nur Meta-Surfaces, weil die, also neben Kamera-Perception gibt es eben auch andere Anwendungsfälle, wo du eben mit quasi, wenn eine Folie ersetzt, eben das, was vorher mechanisch oder über Linsen oder sonst was geregelt werden musste. Also von daher, da musste ich lachen. Ich so, okay, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ein Meta-Surface wie sie, und die machen den ganzen Tag nichts anderes als Meta-Surfaces, finde ich wirklich spektakulär.
Ich kannte den Begriff nicht, bevor ich den Gründer da in München getroffen habe mit dir und hab mich dann ein bisschen...
Entschuldige, genau. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ich glaube ja, ne?
Ja, wir haben ihn da bei dem Dinner da bei euch getroffen.
Genau, richtig,
und
genau.
Habe mich dann mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Was ich total interessant finde, ist, wo diese Branche denkt, dass sie hingehen kann, weil die... Da gibt es mittlerweile erste Bemühungen, dass du so fotosensitive Folien halt einfach an die Wand kleben kannst, ja. Und damit dann eine komplette Fotowand hast. Also nicht zum, ja, Wiedergeben wie ein dünner Screen, sondern zum Aufnehmen von Licht am Ende des Tages.
Genau.
Ne? So. Und da wird halt mit gerechnet, dass du Kameras zukünftig nicht mehr siehst. Also dass du die, genau, quasi einfach auf die Wand draufkleben kannst. Und das ist auf der einen Seite natürlich Segen, weil du kannst alles überwachen, was du möchtest.
Frag mal OnlyFans. Ich meine, they cannot wait.
Aber auch Fluch, weil du kannst halt alles überwachen, ohne dass dass andere das sehen können. Denn das sind ja passive Linsen. Ne? Das heißt, du kannst sie nicht detekten mit einem Licht oder so. Die haben keine Linsen. Das heißt, du, genau, hast keine Möglichkeit, die zu entdecken. Und Airbnb, Kameras auf Klos etc. lässt grüßen, ja. Aber
die Leute, die mich aufgenommen haben, tun mir alle leid. Ich sag das jetzt schon. Ich sag, irgendwann, ich schäme mich für nichts, aber die tun mir echt ein bisschen leid. Aber gut, ich meine, you brought this on yourself.
Ja. Also, aber den Aspekt habe ich jetzt nicht so, Black Mirror wollte ich den gar nicht nach vorne bringen. Nee, das war mir aber so gar nicht, war mir das gar nicht so bewusst, dass du halt wirklich Kameras in dieser Größenordnung entwickeln kannst und du halt, also Länder, in denen es so CCTV gibt, ja, also in Europa, Großbritannien, aber Asien, USA etc., das wird einen ganz neuen Schub in dieser Gesamtüberwachung da geben, denke ich. Ja. Dieses Kamerathema.
Also wirklich crazy. Also wirklich, genau. Stimmt, du hast den ja kennengelernt. Cooler Typ. Also sozusagen Founder Market Fit, würde ich jetzt sagen, gibt's schon. Also der ist wirklich, glaube ich, echt PhD-Student durch und durch. Sein Co-Founder ist richtig super.
Was ich halt total interessant finde, er ist ja der Techniker, hat er mir zumindest gesagt, ne? So, und der ist extrem eloquent. Der kam auch, also wir kannten uns nicht, der kam sofort in Pitch-Modus rein, hat mir sofort erzählt, was die Kamera kann oder was sein System kann.
Hat er dir auch gezeigt, oder? Hat er seinen Prototypen in die Hand gegeben?
Ja, genau. war sofort im Sales-Modus. Das ist schon eine Schmiede da in Princeton, Stanford etc. Die lernen nicht nur Sachen zu bauen, sondern auch die zu verkaufen. Das ist ein guter Skill, den man haben muss.
Jetzt ist der andere, muss man dazu sagen, also witzig, ne? Also ja, er gilt als der Techniker. Ich ehrlicherweise, also ein Normalsterblicher wird jetzt nicht den Unterschied, also das klingt immer so ein bisschen, wenn die reden, nach dem Motto, ja, der hat Ahnung von Metasurface und ich mache die anderen Sachen. Die haben ja beide ein PhD beim gleichen Professor gemacht. Ich halte die wirklich für gleich schlau. Ich finde nur witzig, dass das immer so, nee, der ist ja der offensichtlich so, hä? Also der andere ist aber sozusagen Eloquenz und Go-to-Market und so weiter, Grundannahme jetzt, wirklich nochmal dreimal, also wirklich stärker sein Steckenpferd. Insofern, genau, Gründerteam fanden wir total super und wir nehmen jetzt diese Anfangsbegeisterung sozusagen mit, also es wird noch bestimmt irgendwann mal kommen, dass was verspätet ist oder nicht so klappt, wie man das will, das gehört dazu, aber jetzt gerade sind wir echt, echt super happy, dass wir da Teil der Runde sein dürfen und können denen natürlich auch relevant helfen, also, ne, also die haben jetzt sofort ein POC, die haben jetzt schon, bevor die Runde geclosed war, haben den POC, also Proof of Concept, so ein Testrun mit der Volkswagen Konzernforschung angefangen. Das ist jetzt sozusagen der erste Schritt mal, dass die Leute eben sehen, was kann die Technologie und wie kann die eingesetzt werden. Wie gesagt, das ist noch 8 Jahre weg, bevor dann VW mit dieser Kamera dann rumfährt oder 10. Aber das ist schon mal echt ein gutes Zeichen, dass wir da die richtigen Kontakte machen können. Man will ja nicht nur das Geld geben, sondern auch dann aktiv mithelfen können. Ja. Also da sind wir echt, echt super happy.
Wir haben beide gerade eine Nachricht per WhatsApp bekommen.
Sag nichts, warte. Die, ja.
Also jetzt gerade rausgekommen, wollen wir da kurz was zu sagen, weil aktueller geht's ja wohl nicht.
Aber Sekunde, wo steht das? Aber ist das ein Public Source, wo das steht?
Ja, wenn er schreibt, ist es offiziell.
Warte mal, googeln wir jetzt mal.
Ja, das ist ja hier. Also
das ist ja einfach.
DPD kann eigentlich was gesagt.
Ah, One Hour Ago, Manager Magazin. Ja. So, okay. Jetzt geht's nämlich los. Uwe Horstmann ist neuer Chef des Startups und Drohnenherstellers Stark Defense. Er ist selbst Reserveoffizier und Mitglied eines Risikokapitalfonds. Herzlichen Glückwunsch, geht in die
Hauptstadt.
Eine Straße im Prenzlauer Berg. Man darf das, das ist ja sicherheitsrelevant jetzt. Uwe, alles Gute. Unsere Kontakt. Bei WhatsApp schrieb das best kept known secret of the industry. Ich kann das nicht kommentieren. Ich nehme das so, wie es in der Zeitung steht. Du bist heute offiziell CEO von Stark geworden. Bärenstark. Stark haben wir mal kurz besprochen. Die sind sozusagen, wie soll ich das nennen, das spitze Ende des Schwertes, was die Drohnen angeht. Nämlich das sind Kamikaze-Drohnen oder Loitering Munition. Also Drohnen, die im Zweifelsfall eben nicht zurückkommen sollen, sondern sich ihre Ziele suchen und dann bekämpfen. Also die sind mit einer Sprengladung versehen. Flankiert dann von Quantum. Deswegen sozusagen, das kommt ja, ne, ich glaube, ist auch kein Geheimnis, dass der Florian Seibel damit involviert ist. Also Quantum überwacht und klärt auf. Und wenn du aufgeklärt hast, musst du auch bekämpfen. Und das ist dann Stark. Also, herzlichen Glückwunsch.
Ja, von mir auch. Spannend. Da geht er dann raus bei Project A, weißt du?
Ohne Scheiß, ich kann das nicht. Ich hätte ihn jetzt, ich glaube, ich hätte, meine Wehrübung ging ja über 2 Wochen. Und in der 2. Woche war er, glaube ich, vorgesehen, dass er auch da vorbeikommt. Weil wir in der gleichen Einheit Wehr üben, jetzt. Er ist ein Spätberuf, ne? Aber er hat's, also ich bin da stolz drauf, finde ich cool, was er macht. Deswegen hätte ich ihn jetzt gesehen, hätte ich vielleicht was sagen können dazu, aber ich kann nichts dazu sagen und das, glaube ich, muss man im Shareholder-Kreis Project A und Limited Partner und so mal offen besprechen. Es gab ja vor ein paar Wochen schon mal so einen lancierten Artikel von, glaube ich, irgendjemandem, der sehr, sehr sauer auf das Leben und die Welt ist aus München, wo sozusagen so ein bisschen Salz reingestreut werden sollte, ob der Horstmann nicht bei Stark so viele Sachen macht und nicht eigentlich eine Verpflichtung hat, 100% seiner Zeit auf Project A zu verwenden. An diesen Spekulationen beteiligen sich die Mobility Mavericks nicht. Ja, ich kann
selbstverständlich
nur sagen,
nicht.
Das werden die schon gut geregelt bekommen und ne, ich bin mir sehr sicher, dass da auch im Kreise Project A und so weiter das irgendwie sinnvoll aufgedröselt wird, wenn es denn aufgedröselt werden muss. Ich glaube, der Typ hat eine Bandbreite, der kann auch zwei Sachen machen. Aber ja.
Das ist jetzt ein Moment, wo ich es ein bisschen schade finde, dass wir nicht live senden, weißt du?
Wir könnten ihn auch direkt anrufen.
Vielleicht können wir den einmal einladen hier zu uns.
Ja, ich weiß nicht, ob er das jetzt noch macht.
Du hast noch ein Thema, was ich sehr spannend fand, zu Autonomous Driving in London.
Ich glaube, Leute haben es gesehen, aber Waymo is coming to London. Also, Waymo möchte 2026 in London mit einer kleinen Flotte starten. Die fangen dieses Jahr an, mit Sicherheitsfahrer innerhalb von London zu fahren und wollen dann, wenn ich es richtig sehe, 2026 fahrerlos mit einer kleinen Flotte. We don't know what that means, aber ich sag jetzt mal 50 Fahrzeuge hätte ich jetzt geschätzt oder 100 oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich 50, irgendwie so, ja. Nach London kommen und dort den Service eben anbieten. Und das ist einfach ein Riesending, ne? Das geht in einer Fahrrinne mit der Regulation, die in den UK erlassen wurde. Im Zuge, also Wave hat damit Werbung gemacht Anfang des Jahres bei der Move-Konferenz, wo man gesagt hat, man wollte eben die Regulatorik insofern erleichtern, dass man eben diese Pilotphasen und Testphasen für diese Technologieanbieter ermöglicht und vereinfacht. Wave hat das sozusagen publikumswirksam direkt schon sozusagen genutzt, hat den Premierminister, glaube ich, mal rumgefahren in einem Wave-Auto und so weiter. Und jetzt ist Waymo der Nächste, der darauf anspringt. Also sozusagen die in Aussicht gestellte Erleichterung bei der Regulatorik, und zwar nicht bei Abstrichen für die Sicherheit, sondern einfach nur, dass man es möglich macht, zu testen und dann eben Stück für Stück da seinen Service auszubauen und dann eben auch den Fahrer irgendwann rauszunehmen. Das passiert jetzt. Und das ist natürlich ein Riesenschritt. Vor allen Dingen, ne, wenn man überlegt, also Momenta möchte, also chinesisch, möchte in München das testen. Wir haben Wave, die es in Stuttgart und offensichtlich in London testen. WeRide und Pony AI, also auch wieder Chinesen, haben eigentlich Europa als wirklich den Markt ausgemacht, wo sie eine Chance haben, weil in die USA werden sie nicht kommen. Insofern ist das strategisch extrem clever und auch notwendig, dass Waymo eigentlich sagt, hier ramme ich mal die Fahne in den Boden. Ja, was es für ein Auto ist, habe ich nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe nicht gesehen, was
das für ein Auto ist. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Jaguar sein, ne?
Ja, oder der Zeekr. Also, we don't know.
Ja, kann sein.
Müssen mal schauen, welchen sie da nehmen. Es ist auch noch nicht, also es soll auch über Uber, glaube ich, verfügbar sein. Das, aber will ich jetzt nicht lügen. Also nicht, dass ich jetzt hier.
Weißt du, wann die live gehen wollen?
Warte mal, lass mir nochmal googeln. Also in dem Tech-EU-Artikel stand nur, testen jetzt. Ah, Waymo, Hello London, 22 Hour. Nehmen wir mal die offizielle Announcement. Warte mal ganz kurz, eine Sekunde. In 2026. Over the coming month, we'll lay groundwork for our service in collaboration with our fleet operator Move. Also nochmal, die Flotte wird nicht von denen gemanagt, sondern die haben diese, ich glaube aus Florida kommen die, Move, haben wir mal kurz besprochen, auch 300 Millionen aufgenommen, die letztlich die Autos dann sauber machen, wieder mit Strom laden und eben einfach sicherstellen, dass sie in einem Zustand sind, dass sie genutzt werden können. Das will Google nicht selber machen, aus verständlichen Gründen. Nee, also da steht einfach nur over the coming month. Ne? Also die werden jetzt sozusagen die Autos dahin bringen, dann werden sie sich Routen aussuchen. Nee, der Rest sind alles nur viele Zitate. Es ist wie sozusagen wenn ein Deal geclosed wird, tauchen alle auf einmal auf mit Zitaten, wenn du so denkst, so alter Schwede, kein Mensch will das lesen. Genau, aber das ist groß. Das ist groß. Und man würde sich ja so wünschen, dass das ein europäische, also Wave.
Dass sie auch hier hinkommen, ne?
Das erste Reaktion meiner Schwestern gestern Abend war crazy, wo fahren die denn in London? Weil London ist schon nochmal, London ist nochmal ein anderes Game als viele, sehr viele US-Städte. Also New York haben sie jetzt gerade angefangen, Waymo. Also da werden sie jetzt sicherlich Erfahrungen sammeln, aber London, also wer schon mal in London gefahren ist, also Bus, Fahrräder und Autos auf wirklich engen Straßen. Boah, da bin ich gespannt, aber bin mir sicher, dass sie sich das gut überlegen. Das wird groß. Und ja, also selbst ich habe immer wieder einfach negative Erfahrungen, wenn ich Uber fahre. Das ist einfach so. Also und wenn ich das ausschalten kann, wenn ich einfach weiß, ich kann für mich alleine fahren letztlich. Und es ist offensichtlich, es ist erwiesenermaßen, zumindest Stand heute, sicherer als ein menschlicher Fahrer. Mit den Meilen, also, ne, also sozusagen, sie sind jetzt 100 Millionen Meilen gefahren und hatten weniger Unfälle und weniger schwere Unfälle und weniger Verkehrstote, als man statistisch gesehen bei 100 Millionen menschlich gefahrenen Kilometern hätte. Ja. Werde ich in jedem Fall Waymo nehmen. Das ist so. Da werde ich, das wird.
Ich freu mich da auch drauf. Also, wenn du einfach reinsteigst und da dein Ding machen kannst und dann aussteigst und irgendwie keine Papierquittung mehr in die Hand gedrückt kriegst, das ist eine schöne Vorstellung, perspektivisch.
Ja, total. Die Frage ist, die ich mir natürlich stelle, was machen die ganzen Uber-Driver und so weiter dann? Das wird noch ein bisschen brauchen.
Ja, da wird es genug andere Sachen für geben.
Ja, ich glaube, bestimmt. Die Diskussion ist ja immer sozusagen, dass ein Waymo niemals genug Fahrzeuge bereitstellen kann für Peak Demand. Weil du würdest einfach, du bräuchtest einfach so viele, also ne, Peakzeiten sind früh am Morgen, später am Abend und am Wochenende spät abends. Ja. Kannst du nicht vorhalten. Das heißt, eigentlich sagt man, es wird immer hybride Netzwerke geben müssen, wo du eine Grundlast mit den Waymos selber auslastest und dann vermutlich auf längere Zeit noch menschliche Fahrer hast, die eben angelockt werden dann durch bessere Preise, weil man sagt, pass auf, wir haben jetzt mehr Demand, jetzt brauchen wir, ne, das kostet den Kunden auch mehr, aber du kriegst eben auch mehr, wenn du jetzt fährst, zumindest als Übergang. Und dann ist die große Frage, ob Tesla, Lyft hat jetzt was Ähnliches angekündigt, ob sich's durchsetzt, dass Leute ihre Privatwagen für autonome Taxifahrten freigeben werden. Das ist die große Frage, weil damit könntest du natürlich immer flexibel sagen, hey, mein Auto steht, ne, weiß ja jeder, 23 Stunden am Tag steht es rum, kann ich jetzt Geld mit verdienen, und deswegen lasse ich da andere Leute in meinem Auto knutschen, während ich auf der Arbeit bin. Let's see, ob das Leute wollen oder ob man dann so Sachen hat, wie Leute kaufen sich einfach 5 solche Robotaxis und sind sozusagen Mini-Fleet-Manager und lassen die dann sozusagen bei Peak-Demand mitfahren und vermieten die vielleicht an sonst für was anderes. Aber sowas wird es auch geben. Aber das wird die Zukunft zeigen. Kurzfristig, glaube ich, wird es einfach eine Verschiebung geben, dass du trotzdem menschliche Fahrer brauchst und dann die wahrscheinlich mit Incentive-Programmen sicherstellen willst, dass sie auch weiterhin als Fahrer über Zeit verfügbar bleiben und nicht einfach komplett aussteigen, weil sie zu wenig verdienen. Ich glaube, das wird das nächste große Ding für Uber und so weiter werden, Incentives zu finden, Retainer, wenn du so willst, dass die Leute im Netzwerk bleiben, dass du für Peak Demand einen guten Service liefern kannst, weil den wird Waymo auf Sicht nicht schaffen zu decken. Das geht nicht. Das kann selbst Google nicht finanzieren, die Anzahl der Autos, die du bräuchtest und die dann leer rumständen. Ja,
oder du hast halt noch irgendwie eine Ride-Hailing-Funktion, ne, wo du dann dir das Ding teilst mit, also so ein Ride-Sharing, also wo du das, die Fahrt teilst mit anderen Leuten, ne. Das ist halt auch die Möglichkeit, dass du dann zu diesen Peak-Zeiten nicht so lange warten musst, wenn du dir ein Fahrzeug teilst mit einer anderen Person. Das kann durchaus spannend sein, ja. Aber da haben wir ja den Bogen eigentlich gemacht, denn theoretisch könnten ja die Leute, die jetzt diese Fahrzeuge fahren, in KI-gesteuerten Fabriken von Daedalus, die zu Peak-Zeiten da unterstützen. Könnte ich mir vorstellen.
Könntest du dir vorstellen, was es nicht alles gibt. Vielleicht können die aber auch, warte, ich zitiere kurz, eine Sekunde, bleibe hier, vielleicht können die aber auch Linear Aerospike Hotfire-Tests machen.
Ja, das ist natürlich das Geilste, was es gibt. Kennst du diese Vodafone-Werbung, wo er in so einem Diner sitzt, der Protagonist, und dann auf sein Handy drückt und das Handy erst zu einem, was weiß ich, Cheetah, also zum Löwen wird und dann irgendwann zu einer Raketenturbine und er dann mit Vollgas durch die Wüste heizt? So stelle ich mir das vor, auf so einem Ding zu sitzen.
Du bist einfach, ja. Ich freue mich sozusagen.
Ich muss da unbedingt jetzt demnächst mal hin. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal
nach Bremen. Ohne Scheiß, da will ich auch hin. Da will ich wirklich auch hin.
Ja, lass uns doch zusammen.
Hey, du hast um 10 Uhr einen harten Anschlag.
Ich fahre nämlich jetzt in Urlaub mit 5 Kindern und meinem Bruder.
Ja, das hört sich wirklich scheiße an. Nee, das wird super. Nee, das wird total.
Ich hab mehr Bock
drauf. Schön Stockbrot machen. Centerparks ist ja, das ist ja dankbar.
Genau. Also in dem Sinne war sehr schön.
Tschüss.
Ciao, mach's gut. Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.